Direkt aus Europa, Nummer 292, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Liminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren.
Als stünde die Zeit still. Mai 1945.
Kinder, seht mal, dort kommen die deutschen Panzer. Nee, sagten wir, Mutti, es sind die Russen.
Hitler kaputt, sie konnten ja keiner sprechen. Hitler kaputt.
Jetzt fängt das Leben an und das Leben wird nie wieder gefährlich sein.
Erinnerungen an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Heute Otto Schily, Bundesinnenminister.
Als kleiner Junge, damals war ich noch 13 Jahre, hatte ich schon natürlich auch Furcht und Angstgefühle, was denn jetzt eigentlich auf uns zukommt, ob uns die Amerikaner alle umbringen oder was denn jetzt eigentlich geschehen würde, wenn eine fremde Macht in das Land einzieht. Das hat man noch im Ohr. Das war BBC-Radio.
Otto Schily wurde am 20. Juli 1932 in Bochum geboren. Die Eltern waren Anthroposophen und gehörten zur Christengemeinschaft, einer religiösen Erneuerungsbewegung. Für sie war es selbstverständlich, dass man sich auch durch das Abhören sogenannter Feindsender wie der BBC über Kriegsverlauf, Einschätzung und Pläne der Alliierten informierte. Als Zehnjähriger erlebte der Sohn eines Hüttendirektors die ersten massiven Bombardements seiner Heimatstadt.
Also habe ich auch noch die Sirenen im Ohr, Warnung, dann dies Auf und Ab und dann Entwarnung, der gleichbleibende Ton, das geht einem dann natürlich auch in Fleisch und Blut über. Und wir sind dann immer nachts in den Luftschutzkeller gegangen und unser Elternhaus war total zerstört. Ich rieche das auch noch, ich habe noch den Geruch, das hat einen speziellen Geruch, dieses zerstörte Haus gehabt, offenbar von der Brandeinwirkung. Und was fasziniert war, die ganze Straße war ein Bombenkrater.
Als die Luftangriffe auf das Ruhrgebiet immer heftiger wurden, flüchtete Elisabeth Schily mit ihren Kindern in das großelterliche Haus nach Garmisch-Partenkirchen.
Es gab irgendwelche Verrückte, die, als die Amerikaner schon weit vorgedrungen waren, diese Stadt noch verteidigen wollten. Da gab es dann einige entschlossene Leute, die haben dann diese Nazi-Leute mit gezogener Waffe aus dem Amt gejagt und den Amerikanern den Einmarsch erlaubt. Und das war für uns praktisch das Kriegsende. Diese erste Fronttruppe waren sehr kinderfreundliche Soldaten. Die haben das Essen dann mit uns geteilt. Und man muss ja auch wissen, dass das erste Mal wieder Schokolade, das kannten wir alles gar nicht mehr. Das war für Kinder schon eindrucksvoll. Die nächste Gruppe war nicht ganz so freundlich.
Die Schilys mussten das Familienhaus für die amerikanische Besatzung räumen und bei Freunden unterschlüpfen.
Dann durften wir irgendwann in das Haus wieder zurück. Also diejenigen, die in dem Haus gewohnt haben, haben da ziemlich gehaust. Und ich habe meine arme Mutter bedauert, die dann so den ganzen Müll und Dreck und buchstäblich die Scheiße wieder wegräumen musste. Also die Amerikaner waren nach Fotoapparaten aus und unter dem Dachgiebel gab es so eine Stelle, wo habe ich die Rollerflex versteckt. Meine Mutter wurde aber aufgefordert, die Fotoapparate rauszugeben. Und meine Mutter sagte, nein, das gebe ich, wir haben keinen. Und so, du könntest das Haus durchsuchen. Und der Soldat legte die Pistole an die Schläfe meiner Mutter. Und sagte, entweder schieße ich sie jetzt oder gebe mir den Fotoapparat raus. Und so schnell bin ich in meinem Leben noch nicht gerannt, um diesen Fotoapparat zu holen. Das sind so Szenen, die prägen sich einem ein, die vergisst man dann nicht wieder.
Lebensmittel wurden immer knapper. Grundnahrungsmittel gab es nur auf Karten. Die Tagesration für ein Schulkind sah 1945 wie folgt aus.
3 Scheiben Brot, 1 Teelöffel Marmelade, eine Gabelspitze Fleisch, 6,6 Gramm Kunsthonig, 5,7 Gramm Rohrzucker, 8,3 Gramm Grieß und 8,2 Gramm Fett.
Wir haben Kartoffelschalen gegessen und Kaffeesatz und Unkraut aus dem Garten. Und was mich besonders als kleines Kind fasziniert hat, ich bekam so sogenannte Hungerödeme. Das heißt, das Fleisch wird dann schwarz und man kann es auch herausschneiden aus dem Körper. Und was mich besonders beeindruckt hat, war die Tatsache, dass das nicht sehr schmerzhaft ist. Die Narben habe ich heute noch.
Es dauerte lange, bis sich das Leben Schritt für Schritt normalisierte. Nach 12 Jahren NS-Regime versuchten die Deutschen, sich neu zu orientieren.
Nach 1945 war eine Situation entstanden, wo dieses Land völlig da niederlag. Und Trümmern war materiell, aber auch geistig-seelisch. Dieses Land hat völlig sein Selbstbewusstsein verloren. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater gesagt hat, das Beste, was uns passieren könnte, dass wir vielleicht einer der neuen Staaten von Amerika würden, sozusagen in Amerika eingemeindet würden. Wir waren Amerika begeistert, das Land der Freiheit und der Demokratie. Und natürlich bin ich dankbar dafür, dass ich im Elternhaus aufgewachsen bin, die mich nicht in eine falsche Richtung geführt haben. Und ich muss aber auch ganz offen sagen, hätte ich ein anderes Elternhaus gehabt, wer weiß, was aus mir geworden wäre. Für die Eltern ist es sicher eine andere Situation gewesen. Die werden sich die Frage gestellt haben, haben wir denn genug getan, um uns dem entgegenzustellen? Aber auch da empfehle ich keinen Hochmut. Im Nachhinein lässt sich immer gerne der Mut und die Courage und der Einfallsreichtum entwickeln. Und das ist tief, tief in der eigenen Seele und das wird man auch nicht wieder los. Und deshalb kann man das nicht so, vielleicht aus kühler Distanz oder betrachten, wie das andere können und können dürfen.
Stünde die Zeit still, Mai 1945, in unserer Serie porträtierten Käthe Jovanovic und Stefanie Rapp Bundesinnenminister Otto Schily.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Eine angenehme Mittagsstunde durch dieses Mittwoch-Mittagsjournal führt sie Christian Theiritzbacher und das sind unsere wichtigsten Themen heute. Vor 60 Jahren wurden die überlebenden Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen durch US-Truppen befreit. Wir rekapitulieren die Geschichte dieses Lagers, eines wesentlichen Teils der Vernichtungs- und Foltermaschinerie der Nationalsozialisten. Außerdem in diesem Mittagsjournal die Diskussion über vermeintliche oder tatsächliche Übel des Kapitalismus in Deutschland. Der Parteichef der deutschen Sozialdemokraten Franz Müntefering hat mit seinem Vergleich zwischen der Globalisierung und einer der ägyptischen Plagen aus der Bibel eine Kapitalismusdebatte in Deutschland losgetreten. Eine Debatte, die zunehmend polarisiert. Müntefering kritisiert das Verhalten mancher Finanzinvestoren und hat ihnen vorgeworfen, sie würden keinen Gedanken an die Menschen verschwenden, deren Arbeitsplätze sie vernichten. Sie fielen, so Müntefering's Vergleich, wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, würden sie abgrasen und dann weiterziehen. Damit hat Müntefering einen Nerv getroffen, nicht nur bei der eigenen Parteibasis. Doch das Bild von den Heuschrecken hat wiederum deutsche Unternehmer so geärgert, dass sie auch nicht zimperlich in der Wortwahl zurückschießen. Inzwischen wird die Debatte, so urteilt jedenfalls die Süddeutsche Zeitung, nach dem Prinzip des eskalierenden Geschwätzes geführt. Birgit Schwarz über die Hintergründe der Kapitalismusdebatte in Deutschland und über die jüngsten verbalen Entgleisungen.
Franz Müntefering will seine Partei wieder klar als Schutzpatronin der Schwachen positionieren. Manche Investoren hat er als Heuschrecken bezeichnet und als neue Plage in Zeiten der Globalisierung sieht er die Macht des Kapitals.
Es gibt auch leider immer mehr Geld, das so die Welt vagabundiert und das ohne Rücksicht auf Menschen, auf Standorte, auf die Unternehmen, diese auspresst und schnell rausholt, was rauszuholen ist. Und diese Macht des Kapitals, die muss man politisch bekämpfen.
Das wiederum provoziert die Vertreter von Industrie und Arbeitgebern, Jürgen Thumann und Dieter Hund.
Herr Müntefering sollte sehr vorsichtig damit umgehen und die Debatte schnell beenden, denn Kapital ist wie ein scheues Reh. Es flüchtet schnell.
ich finde es zum Kotzen, was derzeit in dieser Republik abläuft. Das ist doch alles nur Ablenkung und höchstgradig schädlich für den Standort Deutschland.
Der Parteichef der Liberalen, Guido Westerwelle, hat wiederum in einem Zeitungsinterview die Gewerkschaften als die wahre Plage ausgemacht. Die so Beschimpften revanchieren sich, indem sie Westerwelle wieder von der Rednerliste bei einem Gewerkschaftskongress streichen. Der Streit nimmt zunehmend absurde Züge an. Doch die Debatte, die dahinter steht, bewegt die deutsche Bevölkerung bis tief in die sogenannten bürgerlichen Schichten hinein. Auch dort gibt es Kritik und Unbehagen, wenn Unternehmen große Gewinne verkünden und gleichzeitig die nächste große Entlassungswelle bekannt geben, wie zuletzt die Deutsche Bank. Wie tief der Groll und die Ressentiments sitzen, das war zuletzt bei den traditionellen Kundgebungen zum 1. Mai zu hören.
Es ist so, dass der Kapitalismus über Leichen geht.
Die einen schieben sich die dicken Gehälter rein und die anderen müssen dafür bluten.
Die Parteichefin der Christdemokraten Angela Merkel weiß, dass das Thema auch ihre Wähler beschäftigt. Als reine Unternehmerpartei will sich die CDU nicht positionieren. Deshalb spricht man ganz allgemein von den Sorgen der Menschen und warnt vor zu aggressiven Parolen.
Birgit Schwarz über die jüngste Kapitalismusdebatte in Deutschland. Am 5. Mai 1945, morgen vor genau 60 Jahren, wurden die Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen durch US-Truppen befreit. Von August 1938 bis zu diesem Tag, kurz vor Kriegsende, hielten die Nationalsozialisten in Mauthausen und seinen 49 Nebenlagern insgesamt 200.000 Menschen gefangen. Die Hälfte von ihnen wurde ermordet. Mauthausen gilt als eines der schlimmsten Konzentrationslager, ein Ort, an dem Menschen besonders grausam getötet wurden. Berüchtigt waren etwa die tödlichen Strafkommandos in den Steinbrüchen. In die Gaskammer von Mauthausen wurden noch Menschen getrieben, als Österreich bereits seine Unabhängigkeit erklärt und die Zweite Republik ausgerufen hatte. Ein Rückblick von Peter Daser.
Am Anfang des Konzentrationslagers Mauthausen steht die Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH. Das Unternehmen liefert Baumaterial. Es gehört der SS und verwertet die Arbeitskraft von Häftlingen. In Mauthausen werden dazu Granitsteinbrüche der Stadt Wien gepachtet. Gleich daneben wird das Konzentrationslager gebaut. Die Steinbrüche dienen der SS nicht nur zum Geldverdienen. Hans Marschalek, heute 90 Jahre alt, war als Häftling der Lagerschreibstube zugeteilt.
Zugänge, die in die Quarantäne gekommen sind und die körperlich schwach waren eventuell oder alt waren und so weiter, die sind selektiert worden in Steinbrück und dort sind sie erschossen worden, erschlagen worden auf alle mögliche Art und Weise. Und außerdem haben die Häftlinge abends, mussten sie Steine mittragen und gewisse Häftlinge trugen sie Tote mit. Das habe ich gesehen.
Leon Sellmann, heute 76, kam als 16-Jähriger nach Mauthausen. Zuvor war er im Ghetto von Lodz, in Auschwitz und anderen Lagern. Die Ankunft in Mauthausen erlebt er als Schock.
Ich habe plötzlich gesehen, Tote, Dreck, und wir sind die ganze Nacht mit demjenigen gewesen. Und das Hess ist gelaufen, hin und her, die Hunde gebellt und geschrien und die Tote raustragen. Es waren noch halbtote Menschen, die geweint haben, geschrien haben. Und es waren viele meiner Freunde darunter, die ich nie mehr gesehen habe und so weiter. Es war eine Szene, wo ich, das kann ich nie vergessen.
Später wird Leon Sellmann in eines der 49 Nebenlager gebracht, nach Ebensee. Denn das Konzentrationslager Mauthausen besteht aus einem ganzen System von Lagern in Ober- und Niederösterreich, in Wien, in der Steiermark, in Kärnten. Die Häftlinge arbeiten in den Stahlwerken von Linz, sie bauen Kraftwerke im Ennstal, graben den Leubeltunnel und unterirdische Fabriken für Steyr-Daimler-Bruch in Melk. In Ebensee müssen sie für die Entwicklung der Interkontinentalrakete A9 ein Stollensystem graben. Zwar wird die Arbeitskraft der Häftlinge gebraucht, aber es gibt ständig Nachschub, mehr als das Lager aufnehmen kann. Die meisten Häftlinge bekommen nicht genug zu essen und anzuziehen. Sie sterben an den Folgen von Hunger, Kälte, Krankheiten. Sie werden erschossen, erschlagen, erhängt, mit Giftgas ermordet. Sie sterben an den Experimenten der SS-Ärzte. Mauthausen ist das einzige Konzentrationslager der sogenannten Stufe 3 mit den härtesten Haftbedingungen. Das bedeutet in der Regel, wer einmal hier ist, soll nie mehr zurückkommen. Gefangene aus der Sowjetunion, aus Polen und Menschen jüdischer Herkunft haben die geringsten Überlebenschancen. Der Historiker Bertrand Perz hat viel über Mauthausen geforscht.
wenn man innerhalb der KZs nochmal differenziert, galt Mauthausen auch unter den Häftlingen als besonders berüchtigtes Lager. Wir haben natürlich in der zweiten Kriegshälfte die Situation, dass es diese Vernichtungslager ja gibt und da ist die Situation nochmal eine ganz andere. Aber man kann auch sagen, Mauthausen ist in der ersten Kriegshälfte so etwas wie ein Tötungslager, das schon explizit darauf abzielt, einen Großteil der dort eingewiesenen Personen zu töten.
Kurz vor Kriegsende werden in Mauthausen besonders viele Häftlinge getötet, sagt der Historiker Florian Freund. Auch er hat speziell zu diesem Thema geforscht.
Das passiert ja in Mauthausen durch die großen Vergasungen im April 1945, wo natürlich die SS der Meinung war, wenn die Amerikaner etwas vorfinden, wo da massenhaft tausende halbtote Menschen herumliegen, ne, das macht keinen guten Eindruck. Und diese ganzen Massenmorde, die geschehen ja ohne Befehl von oben. Das ist wirklich Initiative der lokalen SS.
Mauthausen ist noch in Betrieb, als das Vernichtungslager Auschwitz bereits befreit ist. Geräte aus den dortigen Gaskammern und Krematorien wurden zuvor demontiert und sollen wenige Kilometer von Mauthausen wieder aufgebaut werden. Es gab dazu bereits konkrete Planungen und Vermessungen. Die Historiker sprechen von Auschwitz neu, ein Projekt, das durch das Kriegsende verhindert wurde. In Mauthausen jedenfalls findet die letzte Vergasung des Dritten Reiches statt, am 28. April 1945. Am Tag vorher ist in Wien die Zweite Republik gegründet worden. Erst am 5. Mai wird das Lager von den Amerikanern befreit.
Es ist 2:30.
Deutschlandradio Kultur.
Hi, am Kakadu-Mikro begrüßt euch herzlich euer Christian zu einem Erzähltag über Schiller, neben Goethe der größte der alten deutschen Schriftsteller. Gleich dazu mehr. Jetzt erfahrt ihr unter anderem etwas über ein großes Denkmal, das zwei Männer zeigt. Ich habe schon mal davor gestanden, es ist wirklich groß, aber es zeigt auch die zwei größten, die bedeutendsten der alten deutschen Dichter. Einer von ihnen ist Schiller. Und von dem erzählt jetzt beim Kakadu Peter Hertling, der nicht nur selber Bücher für Erwachsene und Kinder schreibt, sondern euch auch den großen Schriftsteller Schiller vorstellen möchte.
Liebe Kinder, vor dem alten Theater in Weimar stehen zwei Personen aus Bronze, Schiller und Goethe. Beide wohnten sie in der Stadt, in der ein Dichter unweigerlich zum Klassiker wurde. Vor 200 Jahren starb Schiller und wurde eine Weile mehr verehrt als sein großer Freund Goethe. Überall in Deutschland gab es Schillervereine, Schillerdenkmäler und Schillerkragen. Das sind die offenen großen Kragen von weißen Hemden, wie Schiller sie mit Vorliebe trug. Sein erstes Gedicht schrieb Schiller mit 10 Jahren. Er schrieb viele, viele Gedichte danach, doch dem ersten merkt man's an, dass es ein Junge geschrieben hat, der an seine Eltern denkt, und zwar am Neujahrstag 1769. Er ist 10 Jahre alt. Herzgeliebte Eltern, Eltern, die ich zärtlich ehre, mein Herz ist heut voll Dankbarkeit. Der treue Gott dies Jahr vermehre, was sie erquickt zu jeder Zeit. Der Herr, die Quelle aller Freude, verbleibe stets ihr Trost und Teil. Sein Wort sei ihres Herzens Weide und Jesus ihr erwünschtes Heil. Ich dank vor alle Liebesproben, vor alle Sorgfalt und Geduld. Mein Herz soll alle Güte loben und trösten sich stets ihre Huld. Gehorsam, Fleiß und zarte Liebe verspreche ich auf dieses Jahr. Der Herr schenkt mir nur gute Triebe und mache all mein Wünschen wahr. Amen. Es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass Schiller seine Eltern siezt und dass er für vorsagt, vor alle Liebesproben, vor alle Sorgfalt und Geduld. Das ist eben das alte Deutsch. Jetzt kommt ein Gedicht, das der Dichter selber nicht verstand. Er hat geschrieben, dass es ihm ein Rätsel sei. Mir ist es auch eines, ich hoffe euch auch eines, aber es hört sich wunderbar an. Das Mädchen aus der Fremde. In einem Tal bei armen Hirten erschien mit jedem jungen Jahr, sobald die ersten Lerchen schwirrten, ein Mädchen, schön und wunderbar. Sie war nicht in dem Tal geboren, man wusste nicht, woher sie kam. Doch schnell war ihre Spur verloren, sobald das Mädchen Abschied nahm. Beseligend war ihre Nähe, und alle Herzen wurden weit. Doch eine Würde, eine Höhe entfernte die Vertraulichkeit. Sie brachte Blumen mit und Früchte, gereift auf einer anderen Flur, in einem anderen Sonnenlichte, in einer glücklicher Natur. Und teilte jedem eine Gabe, dem Früchte, jenem Blumen aus. Der Jüngling und der Greis am Stabe, ein jeder ging beschenkt nach Haus. Willkommen waren alle Gäste, doch nahte sich ein liebend Paar, dem reichte sie der Gaben beste, der Blumen allerschönste da. Nun kommt ein Rätsel ganz nach Schiller. Er hat die Auflösung auch als Gedicht geschrieben und die muss in ein Buch auf den Kopf gestellt werden. Da ich aber euch vorlese, kann ich das nicht vorlesen, indem ich mich auf den Kopf stelle. Rätsel. Ich drehe mich auf einer Scheibe, ich wandle ohne Rast und Ruh. Klein ist das Feld, das ich umschreibe, du deckst es mit zwei Händen zu. Doch brauch ich viele tausend Meilen, bis ich das kleine Feld durchzogen, flieg ich gleich fort mit Sturmeseilen und schneller als der Pfeil vom Bogen. Was ist das? Und jetzt lese ich euch vor, was Schiller als Lösung angegeben hat. Auflösung. Was schneller läuft als wie der Pfeil vom Bogen und dreht sich's auch auf kleiner Scheibe nur. Doch viele tausend Meilen hat durchflogen, ehe es den kleinen Raum durchzogen, der Schatten ist es, an der Sonnenuhr. Ich weiß nicht, ob ihr Sonnenuhren kennt. Es gibt sie an alten Gemäuern und da wird der Schatten zum Zeiger. Guckt sie euch mal an. Schiller hat nicht nur Balladen geschrieben, er hat sehr schöne Liebesgedichte geschrieben, die manchmal sehr komisch sind. Und er hat große Gedichte geschrieben auf alle die Gefühle, die uns angehen, mit denen wir umgehen. So heißt ein Gedicht Hoffnung. Es reden und träumen die Menschen viel von besseren künftigen Tagen. Nach einem glücklichen, goldenen Ziel sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wird wieder jung. Doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Die Hoffnung führt ihn ins Leben ein. Sie umflattert den fröhlichen Knaben. Den Jüngling begeistert ihr Zauberschein. sie wird mit dem Greis nicht begraben. Denn beschließt er im Grabe den müden Lauf, noch am Grabe pflanzt er die Hoffnung auf. Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn, erzeugt im Gehirne des Toren, im Herzen kündet es laut sich an, zu was Besserm sind wir geboren. Und was die innere Stimme spricht, das täuscht die hoffende Seele nicht. In diesem Gedicht Schillers steckt seine ganze Idee. Es ist die Idee vom besseren Menschen, über die er viel geschrieben hat, die in seinen Stücken immer deutlich wird, vor allem durch die Personen, die er wählt, auch im Übrigen in seinen Balladen.
Das war Schiller für Kinder von Peter Hertling. Gibt es unter diesem Titel auch als CD beim Hörverlag und als Buch mit Bildern von Hans Traxler beim Inselverlag. Und wer noch mehr möchte, bei der Kakadu-Frühsendung am kommenden Pfingstmontag ab 8.08 Uhr stellen wir euch noch zwei Werke von Schiller als Kinderbücher vor. Jetzt gibt es hier gleich Nachrichten, dann geht es weiter mit dem Radiofeuilleton. Ich bin euer Christian und wir hören uns morgen wieder beim Kakadu-Musiktag um 13:30 Uhr. Bis dahin, bye bye.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind. Und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 291. Am 19. April 1990 hat die DDR-Regierung beschlossen, jüdische Emigranten aus der Sowjetunion aufzunehmen. Am 9. November 1990 wurde diese Regelung für ganz Deutschland übernommen. Seitdem sind wohl 200.000 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen, obwohl die meisten von ihnen nicht Deutsch können. Viele von ihnen schließen sich einer jüdischen Gemeinde an, und durch diesen starken Zuzug russischstämmiger Zuwanderer verändern sich die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Aber auch denen, die zu einer jüdischen Gemeinde gehören wollen, fehlt es meist nicht nur an Deutschkenntnissen, sondern auch an Kenntnissen über die jüdische Religion. In den alten deutschen Gemeinden fürchten nun viele, durch diese Zuwanderung aus dem Osten ihr bisheriges religiöses Leben nicht mehr so fortsetzen zu können. Weil zu viele alte Leute und künftige Sozialhilfeempfänger aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, hat die Innenministerkonferenz der deutschen Länder am 29. Dezember 2004 beschlossen, die Zuwanderung zu erschweren. Das hat keine große Wirkung mehr, denn fast alle, die wegfahren wollten, sind schon da. Und es sind nicht mehr viele dort, die vielleicht auch noch emigrieren wollen. Aber so ein Beschluss kurz vor dem Ende der Emigration macht keinen guten Eindruck. Die jüdische Gemeinde in Bad Segeberg, einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, 50 Kilometer nordöstlich von Hamburg, gibt es erst seit 3 Jahren. In Deutschland bekommen die jüdischen Gemeinden etwas Geld vom Staat, aber diese Gemeinde hat bis Februar keinen Zuschuss bekommen, denn das Geld hat die Gemeinde in Hamburg auch für die Gemeinden in Schleswig-Holstein bekommen, aber die orthodoxe Gemeinde in Hamburg hat der liberalen Gemeinde von dem Geld, das sie vom Staat bekommen hat, nichts abgegeben, weil die Orthodoxen die Liberalen nicht als richtige Juden anerkennen. Seit Februar bekommt die liberale Gemeinde ihren Zuschuss nun direkt vom Staat. Bei den liberalen Juden sind Frauen im Gottesdienst fast gleichberechtigt. Das lehnen die orthodoxen Juden ab. Christen gehen sonntags zum Gottesdienst, Juden sonnabends. Die Gottesdienste der jüdischen Gemeinde in Bad Segeberg finden sonnabends vormittags in einem Raum der evangelischen Familienbildungsstätte statt, weil die Gemeinde noch keine eigenen Räume hat. Zum Gottesdienst wird die Fahne Israels mit dem blauen Davidstern auf weißem Grund an der Wand befestigt und darunter stellt man einen siebenarmigen Leuchter auf einen Tisch. Dort singt kein Kantor und es predigt kein Geistlicher, sondern die Gemeindemitglieder gestalten den Gottesdienst selber. Jeder bekommt eine Mappe mit Fotokopien von Texten und Liedern auf Deutsch, Hebräisch und Russisch. Russisch ist die Muttersprache der meisten in dieser Gemeinde. Der Vorsitzende ist 43 Jahre alt. Er ist Kriminalbeamter. Er spricht über den Wochenabschnitt aus der Bibel. Für Juden besteht die Bibel nur aus den 5 Büchern von Moses. Nach 1989 sah es so aus, als würde das Judentum in Deutschland aussterben. Damals gehörten nur noch 30.000 Juden zu den Gemeinden. Jetzt sind es wieder 100.000. Aber in vielen Gemeinden gibt es große Schwierigkeiten, weil sich viele Zuwanderer im jüdischen Ritus nicht auskennen und auch nicht Deutsch können. Aber in Bad Segeberg sind viele, die in der DDR Russisch gelernt haben. Sie mussten in Schleswig-Holstein auch neu anfangen und haben deshalb Verständnis dafür, wie es den neu hinzugekommenen ergeht. Die stellvertretende Vorsitzende der Segeberger Gemeinde ist 1992 nach Deutschland gekommen. Sie findet es gut, dass dort auch Frauen den Gottesdienst gestalten. Alle drei, die den Gottesdienst gestaltet haben, waren nicht als Vorbeter ausgebildet, sondern einfache Gemeindemitglieder und zwei von ihnen waren Frauen. Aber eine dieser beiden Frauen, eine 54 Jahre alte englische Lehrerin, hat gesagt, dass sie wieder in den Osten zurückkehren möchte, weil sie die Arbeitslosigkeit und die Abhängigkeit von anderen nicht aushält. Sie hat gesagt, ich kann so nicht leben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 291. Danke.